Radio 1. Der Radio Day Herkunft.
In Herkunft beschreibt Sascha Stanicic das Land seiner Jugend, Jugoslawien. Fast 75 Jahre existierte dieser Vielvölkerstaat zunächst als Königreich und ab 1945 als Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien. Was ließ diesen Staat auseinanderbrechen, in dem zuvor Muslime, Christen, Orthodoxe und vor allem Kommunisten zusammenlebten? Darüber spreche ich jetzt mit Marie-Janine Kalik. Sie ist Professorin für die Geschichte Ost- und Südosteuropas an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Sie war zudem 1995 Beraterin des UN-Sondergesandten für das ehemalige Jugoslawien und hat mehrere einschlägige Bücher über die Geschichte Jugoslawiens geschrieben. Guten Tag, Frau Kalik.
Guten Tag.
Ich habe gerade schon gesagt, Jugoslawien war ein Vielvölkerstaat, bestehend aus den Regionen Serbien, Slowenien, Kroatien, Bosnien und Herzegowina, Montenegro, Mazedonien und dem Kosovo. Ein Vielvölkerstaat, in dem es beileibe nicht immer friedlich zuging. Schon im Zweiten Weltkrieg gab es einen Bürgerkrieg zwischen den Serben und Kroaten. Was hat denn Jugoslawien nach dem Zweiten Weltkrieg zusammengehalten?
Jugoslawien war in vieler Hinsicht ein ganz außergewöhnliches Land, auf das viele Menschen auch sehr stolz gewesen sind. Tito hat ja nach dem Zweiten Weltkrieg ein kommunistisches System aufgebaut, aber eines, das vom Ostblock unabhängig war. Er hat das Land zugleich nach Westen geöffnet. Es gab immense Fortschritte im Bereich des Wohlstands, der Modernisierung, der Bildung. Und auch viel mehr Freiheiten als sonst wo im Ostblock. Zum Beispiel konnten die Bürger Jugoslawiens frei überall hinreisen. Und in all dem war Tito eine wirkliche Integrationsfigur. Nicht nur, weil er das friedliche Zusammenleben der Völker gepredigt hat, also Stichwort Brüderlichkeit und Einheit. Dafür hatten schon die Partisanen im Zweiten Weltkrieg gekämpft. Er hat auch selber das recht geschickt verstanden, zwischen den unterschiedlichen Interessengruppen auszugleichen. Manchmal mit Kompromissen, manchmal aber auch mit ziemlich harter Hand. Und viele Menschen waren doch am Ende sehr stolz auf die Errungenschaften dieses kleinen Landes. Auch nicht zuletzt darauf, dass Jugoslawien international sehr hohes Ansehen besessen hat, Tito eingeschlossen.
Frau Kalik, Sie haben gerade ja schon auf den Stolz der Jugoslawinnen und Jugoslawen hingewiesen. Es gab 1990 eine Umfrage in Jugoslawien, da sah sich die Mehrheit der Befragten in erster Linie als Jugoslawen, dann als Europäer und an dritter Stelle wurde genannt die Zugehörigkeit zu einer Region wie Serbien, Slowenien, Kroatien und so weiter und so weiter. Wie konnte es dazu kommen, dass innerhalb so kurzer Zeit ein solcher Hass, eine solche Gewalt zwischen den Bevölkerungsgruppen entstand, dass von 1991 an in Jugoslawien 10 Jahre lang Krieg geführt wurde?
Ja, also in der Tat, die meisten Menschen, auch gerade die in den multiethnischen Regionen gelebt haben, hätten nie geglaubt, dass solche Gewaltausbrüche möglich sein könnten. Wir wissen allerdings aus Forschungen aus anderen Fällen, dass es eigentlich in jeder Gesellschaft unter bestimmten Umständen vorkommen kann, dass Menschen zu so extremer Gewalt greifen. Es war ja in Jugoslawien so, dass der Krieg und die ethnischen Säuberungen und auch viele der Gewalttaten nicht spontan entstanden sind. Der Krieg ist monatelang vorbereitet worden. Wir wissen aus den Prozessen in Den Haag, dass zum Beispiel die bosnischen Serben schon Monate bevor in Bosnien-Herzegowina unabhängig wurde und der Krieg ausbrach, Vorbereitungen getätigt haben, um die ethnischen Säuberungen auch vorzubereiten. Viele Kämpfer, die eingezogen wurden, die dann im Militär, in der Polizei und so weiter tätig waren, dachten, dass sie ihre Heimat verteidigen müssten, ihre Heimat und ihre Volksgruppe. Medien und Propaganda haben eine Rolle gespielt. Es gab verzerrende Berichterstattung, Hasssprache. Und das hat viele Menschen verängstigt, hat viele dazu gebracht zu glauben, sie müssten sich, ihr Volk, ihr Vaterland gegen Feinde verteidigen. Und das bedeutete dann tatsächlich auch für viele unbeteiligte Menschen, dass mit dem Näherrücken des Krieges Unsicherheit und Angst größer wurden und eigentlich unbeteiligte Menschen dann in so eine Spirale der Gewalt, der Ethnisierung hineingezogen würden. Besonders dann, wenn man erlebt hat, dass der Krieg näher kam, dass vielleicht Verwandte fliehen musste, dass Menschen getötet wurden. Traumatische Erfahrungen resultieren dann in Ablehnung, manchmal in Rasse und schließlich auch in Hass. Und dann konnte es leider passieren, dass aus ehemaligen Nachbarn tatsächlich auch Feinde wurden.
Wir beschäftigen uns mit den Hintergründen von Sascha Stanicic gleichnamigen Roman, der in dieser Woche im Mittelpunkt unserer Aktion Berlin liest ein Buch steht. Und ich spreche mit Professor Marie-Janine Kralik. Sie lehrt Geschichte Ost- und Südosteuropas an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Und sie war 1995 politische Beraterin des UN-Sondergesandten für das ehemalige Jugoslawien. Frau Kralik, 1999 griff dann ja die NATO Serbien an mit der Begründung, dass eine humanitäre Katastrophe im Kosovo verhindert werden sollte. Die Rechtmäßigkeit dieses Einsatzes ist bis heute umstritten. Wie beurteilen Sie denn im Rückblick die Rolle des Westens, der EU, im Zusammenhang mit den Kriegen in Jugoslawien? Wo und wie hätte er eingegriffen werden können?
Also es ist, glaube ich, unbestritten, dass die Welt, dass der Westen zu spät reagiert hat, dass die Lage falsch eingeschätzt wurde und dass auch die falschen Mittel letztlich eingesetzt wurden, jedenfalls die längste Zeit. Ich glaube, das größte Problem war, dass diese jugoslawische Krise, die sich ja lange angekündigt hat, nicht wirklich wahrgenommen wurde und falsch eingeschätzt wurde. Es ist immer besser, präventiv tätig zu werden, als wenn der Krieg schon ausgebrochen ist. Es ist dann ganz schwer, von außen noch die Eskalation zu stoppen. Und leider war es so, dass zu Ende der 80er Jahre, Beginn der 90er Jahre dieses jugoslawische Problem beiseite geschoben wurde, ganz falsch eingeschätzt wurde. Niemand hat mit einem Krieg überhaupt gerechnet. Und man war mit anderen Projekten und Problemen beschäftigt. Ja, da war die deutsche Vereinigung, da war die europäische Vereinigung, da war die Auflösung der Sowjetunion und so weiter und so fort. Es ist aber auch zu bedenken, dass es viele Instrumente, die uns heute selbstverständlich erscheinen, damals noch gar nicht gab.
Zum Beispiel?
Ja, das Völkerrecht untersagte zum Beispiel Einmischung in die inneren Angelegenheiten von Staaten. Und viele Instrumente der Konfliktregulierung gab es damals noch nicht. Denken Sie nur mal dran, dass Deutschland damals aufgrund des Grundgesetzes nicht in der Lage war, an Militäreinsätzen außerhalb des NATO-Gebietes teilzunehmen. Etwas, was uns heute selbstverständlich erscheint. Das hat sich erst im Verlauf des Jugoslawienkrieges durch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes geändert. Und insofern neigen wir immer ein bisschen dazu, aus den Erfahrungen und aufgrund der Möglichkeiten von heute zu urteilen und zu vergessen, dass die Situation damals anders gewesen ist.
Wenn man sieht, Frau Kralik, wie viele Opfer es in allen Bevölkerungsgruppen gegeben hat, zu welchen Gräueltaten, zu welchen Zerstörungen der Krieg in ganz Jugoslawien führte. Sind denn aus diesen Schrecken eigentlich sowas wie Versöhnungs- und Aufarbeitungsinitiativen entstanden?
Also durch das Den Haager Tribunal ist auf jeden Fall mal die juristische Aufarbeitung in Gang gekommen und nicht nur international, auch in den Ländern der Region selber, wenngleich das auch noch nicht im nötigen Umfang stattgefunden hat. Es hat auch von politischer Seite wichtige Signale gegeben. Die Präsidenten Serbiens und Kroatiens haben sich entschuldigt öffentlich für die Verbrechen, die im Namen ihrer Länder gegenüber den Nachbarn begangen worden sind. Die Parlamente haben Verbrechen anerkannt. Allerdings müssen wir feststellen, dass es in den letzten Jahren eine Rückschritte gibt, ja, eine neue Kultur der Leugnung, insbesondere in Bosnien bei den bosnischen Serben. Die Aufarbeitung liegt fast ausschließlich in den Händen der Zivilgesellschaft. Da gibt es eine Initiative, die heißt RECOM, die beschäftigt sich mit Reconciliation, also Versöhnung. Hat allerdings noch nicht allzu viel erreicht. Da arbeiten 130 Nichtregierungsorganisationen zusammen. Allerdings ist es auch leider dort sehr politisiert. Es gibt auch kein gemeinsames Verständnis, was Versöhnung eigentlich ist. Manche Parteien wollen auch eine solche Versöhnung gar nicht. Und das hat auch was damit zu tun, dass bei dem Begriff der Versöhnung immer das Kollektiv mitschwingt, also die Versöhnung zwischen Völkern. Ja, und da wird dann die Verantwortung für den Ausgleich eigentlich Kollektiven, also Gemeinschaften übertragen. Und ich denke, auch richtiger ist es wirklich, nach individueller Verantwortung zu fragen und diejenigen, die da Schuld auf sich geladen haben, zur Verantwortung zu ziehen.
Was sind denn heute die noch ungelösten Konflikte im ehemaligen Jugoslawien und welche Gefahrenpotenziale bergen die? Vor allem, schenken wir diesen Konflikten denn heute anders als 1989 genügend Aufmerksamkeit?
Der Krieg in der Ukraine hat ja leider dazu geführt, dass alte Kriegstraumata wieder aufgebrochen sind. Das hat in den verschiedenen Ländern auch Kriegsangst, Befürchtungen ausgelöst. Und das hat auch ganz konkret dazu geführt, dass noch nicht gelöste Konflikte sich verschärft haben. Also zum Beispiel die extreme Polarisierung zwischen pro-westlichen und pro-russischen Lagern, auch was ethnische Auseinandersetzungen angeht, zum Beispiel zwischen Serben und Albanern im Kosovo. Das konnte man in der Stadt Mitrovica beobachten. Das kann man auch in Bosnien beobachten, wo sich die bosnischen Serben im letzten Jahr allerdings schon praktisch aus dem Dayton-Abkommen verabschiedet haben. Sie wollen die Unabhängigkeit erreichen, boykottieren die Institutionen. Auch die nationalistischen Kroaten in Bosnien tun alles dafür, dass der Dayton-Staat umgebaut wird und nicht mehr so funktioniert, wie er eigentlich funktionieren sollte. Also es gibt an verschiedenen Stellen leider ungelöste Fragen. Die EU hat ein Auge drauf, insbesondere die deutsche Außenpolitik, aber die EU spricht nicht mit einer Stimme. Also da ist zum Beispiel Ungarn, das einen latent pro-russischen Kurs fährt und die bosnischen Serben unterstützt und sich dagegen wendet, dass die EU Sanktionen gegen sie verhängt. Da ist aber auch Kroatien, das die nationalistischen Kroaten unterstützt und so weiter. Das heißt, das Problem ist durchaus erkannt, aber es fehlt mal wieder am gemeinsamen politischen Willen, die, ich sage, nötigen Maßnahmen zu ergreifen.
Sagt Marien-Janine Kalik, sie ist Professorin für Geschichte Ost- und Südosteuropas an der Ludwig-Maximilian-Universität in München. Und sie erläuterte uns die Hintergründe des Zusammenbruchs des Vielvölkerstaats Jugoslawien. Vielen Dank, Frau Kalik.
Sehr gerne.